ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 21. Februar und wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf. Ich bin Anna Engelke hier im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Und so kurz vor der Bundestagswahl habe ich mir Verstärkung aus dem Hauptstadtstudio geholt. Meine Kollegin Claudia Buggenmeier, langjährige Korrespondentin, auch in Sachen Verteidigung. Claudia, sehr schön, dass du hier bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
Claudia ist nämlich sonst auch immer Hörerin, was wir natürlich super finden. Du und ich, Claudia, wir gucken später darauf, was die verschiedenen Parteien in ihren Wahlprogrammen zum Thema Verteidigung sagen. Die Bundeswehr, das Verteidigungsministerium, damit kennst du dich aus. Und wir waren am Wochenende auch gemeinsam bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Eine Sicherheitskonferenz, die in Erinnerung bleiben wird. Möglicherweise als der Anfang vom Ende der transatlantischen Beziehung, als das Ende der NATO, wie wir sie in den vergangenen 75 Jahren gekannt haben und ja auch von ihrem Schutz profitiert haben. Der angesehene britische Historiker Timothy Garton Ash glaubt, dass die NATO tot ist.
I find it incredible to say this, but I think NATO is dead. Right. I mean, Europe is on its own. It's crystal clear. We cannot. The US is no longer a dependable ally for Europe.
Also der Historiker Timothy Garton Ash sagt, für ihn ist es unglaublich, aber kristallklar. Europa ist auf sich allein gestellt. Die USA sind nicht länger ein verlässlicher Partner für Europa. Er hat das gesagt in einem Podcast, der heißt Silicon Curtain. Und das alles ist am Donnerstag öffentlich geworden, beziehungsweise veröffentlicht worden. Und als Timothy Garton Ash das in dem Podcast gesagt hat, da musste ich mir wirklich gleich nochmal anhören, um sicherzugehen, dass ich das auf wirklich richtig verstanden habe. Claudia, du kennst dich ja nicht nur mit Verteidigungsfragen aus, sondern auch mit den USA. Du warst dort die Leiterin unseres Washingtoner ARD-Studios. Wie ist deine Einschätzung? War es das bald für die NATO?
Naja, es war auf jeden Fall es für die NATO so, wie wir sie kennen und so, wie wir sie gekannt haben. Ich glaube jetzt nicht, dass die NATO sich auflösen wird oder auch, dass Donald Trump austreten wird. Das muss er ja auch eigentlich gar nicht, um sie zu lähmen. Er braucht im Prinzip nur immer wieder sogenannte disruptive Elemente reinwerfen und provozieren und kann damit den ganzen Einigungsprozess in der NATO auch eindeutig behindern. Für mich hat das Ganze übrigens ein bisschen früher sogar eingesetzt, und zwar als Donald Trump, noch bevor er vereidigt wurde, gesagt hat, dass er Ansprüche auf Grönland erhebt. Und dann wurde er ja gefragt, ob er denn ausschließen könne, dass er dafür Gewalt anwenden würde. Und das hat er nicht gemacht. Also man muss sich das mal vorstellen und durchspielen. Da ist ein NATO-Mitglied, das größte und mächtigste, und droht einem anderen NATO-Mitglied, dass es möglicherweise Gewalt anwenden wird, um seine territorialen Ansprüche zu befriedigen. Das war für mich eigentlich schon so etwas, wo für mich wirklich die alten Gewissheiten aufgehört haben. Weil, wenn ich mich dran erinnere, 11. September 2001, als die USA angegriffen wurden, da haben alle anderen NATO-Partner sind an die Seite der USA gerückt, manchmal auch gegen eigene Überzeugungen, und haben die USA unterstützt. Damit können wir jetzt nicht mehr rechnen.
Ja, der erste und bisher einzige Bündnisfall der NATO und dann sozusagen auch noch zur Unterstützung der USA. Du hast ja Donald Trump in seiner ersten Amtszeit durchaus aus der Nähe erlebt in Washington. Wie ernst meint es denn wohl Donald Trump, wenn er jetzt den ukrainischen Präsidenten Zelensky einen Diktator nennt?
Also ich denke, er meint es sehr ernst, zumindest in dem Moment, wo er es sagt. Und ich glaube, dass wir anderen, die wir das hören, das auf jeden Fall auch ernst nehmen müssen. Das heißt jetzt nicht, dass er möglicherweise 24 Stunden später irgendetwas anderes sagen wird oder dann nochmal zurückkriegt oder plötzlich wieder etwas kooperativer wird. Aber ich glaube schon, dass man es ernst nehmen muss. Er will Zelensky unter Druck setzen, will ihn in die Enge treiben. Er will ja etwas von dem ukrainischen Präsidenten. Er möchte gern, dass er zustimmt, einen großen Teil der seltenen Erden, die in der Ukraine vorkommen, an die USA ja regelrecht zu überschreiben. Das ist sicherlich das eine. Das andere aber ist, das ist so eine Geschichte, die viele schon nicht mehr im Kopf haben, das Verhältnis zwischen Zelensky und Trump war ja auch schon während Trumps erster Präsidentschaft nicht gerade das Beste. Und er hat da im Prinzip eigentlich eh schon so eine Art Kampf mit ihm laufen. Er hatte ihn ja damals zur Erinnerung gebeten, ob die Ukraine nicht ermitteln könnte gegen Joe Biden, seinen Gegenkandidaten damals während des Präsidentschaftswahlkampfs und dessen Sohn, der Geschäfte in der Ukraine machte. Und er hat auch versucht, dass die Ukraine zugibt, sie hätte Wahlbeeinflussung gemacht und nicht etwa Russland. Auch da schon diese Verkehrung, wer ist eigentlich der Feind und wer ist eigentlich der Aggressor? Das ist Trump damals nicht gut bekommen. Es gab ja dann ein Amtsenthebungsverfahren, was letztendlich nicht bis zu Ende durchgeführt wurde und abgelehnt wurde von den Republikanern. Aber das ist ihm in Erinnerung und Donald Trump ist sehr nachtragend. Das ist etwas, was wir aus der ersten Präsidentschaft kennen und er gibt keinen Hinweis darauf, dass sich das geändert haben könnte. Im Gegenteil, eher potenziert.
Ja, Donald Trump vergisst nicht, auch wenn er älter wird. Vielen Dank, Claudia, bis hierhin. Wir hören uns gleich nochmal wieder und zwar zu dem, was die Parteien hier in Deutschland im Wahlkampf zu den Themen Verteidigung, Bundeswehr und Wehrpflicht sagen. Und über das, was seit jetzt vorvergangenem Mittwoch passiert ist, seit dem Telefonat zwischen Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin, darüber kann ich nun mit jemandem sprechen, die einen sehr genauen Blick auf die Ukraine hat, auf Russland, auf die USA und Europa. Sie ist die Leiterin des Think Tanks European Council on Foreign Relations und eine der Sicherheitsexpertinnen in Deutschland. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, Jana Poljerin.
Vielen Dank.
Und Jana, wir haben zu Beginn dieser Folge den britischen Historiker Timothy Garton Ash gehört, wie er sagt, er glaubt, die NATO ist tot. Wie siehst du das?
Das ist vielleicht ein bisschen früh, das so zu sagen. Die NATO ist ja mehr als nur Amerika. Aber es stellen sich natürlich jetzt viele grundsätzliche Fragen. Für mich ist das aus deutscher Sicht so eine Art zweite Zeitenwende. Wir hatten die erste im Februar 2022. Da mussten wir uns grundsätzlich mal überlegen, wie unser Verhältnis zu Russland ist. Und wir mussten uns mit einigen Lebenslügen konfrontieren. Viele Leute mussten umdenken in Deutschland. Und dasselbe passiert jetzt eigentlich mit Blick auf die USA. Auch hier, glaube ich, müssen viele lang gehaltene Meinungen überdenken und sich fragen, ob sie noch auf der Höhe der Zeit sind. Und wir müssen uns grundsätzlich, glaube ich, schon darüber im Klaren sein, dass die transatlantischen Beziehungen sich maßgeblich verändern. Die grundsätzliche Frage für mich ist, haben die Amerikaner jenseits des Getöses jetzt und jenseits dessen, dass wir seit langem wissen, dass sie nach Asien sich orientieren wollen und dass sie aus Europa ein Stück weit abziehen wollen. Haben Sie noch ein für Sie strategisches Interesse in Europa oder nicht? Also wie weit ist die Bereitschaft der Amerikaner, quasi Europa preiszugeben? Die Amerikaner wollen nicht mehr über Burden Sharing reden, also nicht mehr über Arbeitsteilung, sondern über Burden Shifting. Die wollen ganze Pakete abgeben. Bislang habe ich das auch von den Leuten, die jetzt in die Regierung gekommen sind, immer so verstanden, als ginge es ihnen mit Blick auf Europa hauptsächlich darum, die konventionelle Verteidigung Europas in europäische Hände zu legen, aber sowas wie nukleare Teilhabe oder auch sowas wie eine unterstützende Rolle der USA in Europa immer noch aufrechtzuerhalten. So habe ich ehrlich gesagt, als ich den Verteidigungsminister Hegseth gehört habe, so habe ich das auch verstanden. Jetzt stellen sich aber schon grundsätzlichere Fragen im Umgang auch mit der Ukraine, wie da Alliierte, also beziehungsweise Partner, es ist ja kein Alliierter im Sinne des Artikel 5 von den USA, aber wie enge Verbündete und Partner plötzlich behandelt werden. Und ich glaube, die Frage, wie wir Europa verteidigen mit weniger und vielleicht ohne Amerika, ist die brisante. Aber für mich ist das Ziel immer noch, vielleicht letzter Punkt, sowas wie eine ordentliche Scheidung hinzubekommen oder eine ordentliche neue Beziehung. Es muss ja vielleicht auch nicht direkt in eine Scheidung münden, der Veränderung unseres Beziehungsstatuses, aber dass du quasi, wir wissen, es muss was Neues kommen, wir wissen auch, es wird wesentlich mehr von den Europäern verlangt werden, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Amerikaner wirklich uns komplett unter den Bus werfen wollen. Und ich werde erstmal noch vorsichtig, vor allen Dingen aufgrund unserer großen Abhängigkeit. Und ob es nicht eine Möglichkeit gibt, sowas wie einen Transformationsplan mit den Amerikanern zu besprechen und zu sagen, okay, wir wissen, wir wollten als Europäer schon lange strategisch autonomer werden. Wir haben das immer gesagt, wir haben das nicht wirklich erfüllt. Ihr habt immer schon gesagt, ihr wollt nach Asien, also seit sehr langer Zeit jetzt. Aber wenn es hier gebrannt hat, dann wart ihr immer da. Das kann nicht mehr so sein. Wir verstehen das. Wir wollen was Neues, aber es muss vielleicht nicht komplett jetzt auseinanderfallen.
Aber wenn du sagst Plan und Donald Trump, da habe ich immer so den Eindruck, das passt nicht so zusammen, weil Trump jemand scheint, der so aus dem Affekt handelt und der vor allen Dingen auch versucht, durch die Überrumpelung etwas zu erreichen. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, inwieweit wir Europäer Zeit haben für einen Plan, für eine Art geordnete Transformation. Wenn man sich überlegt, es ist halt gerade mal 10 Tage her, dass Donald Trump und Putin telefoniert haben. Und jetzt sprechen wir über das Zitat eines britischen Historikers, eben Timothy Garton Ash, der sich ja wirklich gut auskennt mit Europa, mit Russland und auch mit dem transatlantischen Verhältnis.
Ja, du hast recht, es erscheint alles in einem enormen Tempo vonstatten zu gehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gerade wenn ich die Hexeth-Rede nochmal richtig erinnere, dann hat er da Dinge gesagt, die eigentlich die Amerikaner auch schon eine ganze Weile sagen und auch die gerade die Akteure jetzt der Trump-Administration gesagt haben. Also dieses, wir übergeben die konventionelle Verteidigung Europas, wollen wir in eure Hände übergeben. Er spricht da ja auch nicht von dem Ende der NATO in Brüssel, sondern er spricht ja quasi, wir haben eine transatlantische Allianz, die wir ausbalancierter gestalten müssen. Insofern habe ich auch jetzt von Trump seitdem er Präsident ist, noch nicht ganz klare Worte gehört, die NATO ist obsolet. Und ich glaube immer noch, dass wir versuchen müssen zu unterscheiden, was ist das wirkliche strategische Interesse von Amerika und was ist jetzt auch ganz viel Rhetorik. Also ich glaube, übergeordnet, jetzt jenseits quasi der NATO und unserer europäischen Sicherheit, ist die Frage in der Ukraine, die beantwortet sich, glaube ich, gerade, dass die Ukraine für die Amerikaner sekundär ist und dass das übergeordnete Ziel die Neuordnung der Beziehung zu Russland ist. Das macht mir tatsächlich auch mit Blick auf die NATO dann nochmal Sorge, weil also Trump und Putin werden, glaube ich, nicht nur über die Ukraine sprechen, sondern meine Sorge ist, dass die über grundlegende Fragen europäischer Sicherheit sprechen. Also sowas wie amerikanische Truppen quasi an der Ostflanke, die Verstärkung, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, amerikanische Fähigkeiten, Stationierung von Waffensystemen, vielleicht auch generell die Frage, die Putin eigentlich im Dezember 2021 auf den Tisch gelegt hat. Er will ja eigentlich die NATO-Osterweiterung militärisch rückgängig machen. Ich glaube, das ist immer noch sein Ziel. Und auch hier die Frage, wie bereit sind die Amerikaner da mitzugehen? Ich glaube tatsächlich ein Stück weiter, als wir das gehofft haben. Das muss aber gleichzeitig noch nicht sein, dass sie sich damit komplett aus allem in der NATO zurückziehen. Aber die Frage, natürlich, ich meine, alle Leute haben recht, die das jetzt, ich möchte das auch gar nicht hier so romantisch darstellen. Wir sind in einer Situation, die für uns sicherheitspolitisch so bedrohlich ist, wie eigentlich gerade, also nicht seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir haben in Russland eine aggressive revisionistische Macht im Osten, die in der Allianz mit China ist. Wir haben gleichzeitig die amerikanischen Schutzschirme über Europa, der in Frage gestellt ist. Weil ich glaube, der wichtige Punkt ist ja hier auch zu erkennen, dass Abschreckung ja immer beruht auf Glaubwürdigkeit. Also der Gegner muss ja glauben, dass ich bereit und in der Lage bin, einen Krieg nicht nur zu führen, sondern auch zu gewinnen. Und jetzt, wenn die Amerikaner eben diese Signale senden, dann schwächt uns das schon jeden Tag. Also möchte ich auch gar nicht schönreden. Ich finde nur, wir dürfen uns jetzt nicht selbst davon galoppieren, weil wir immer noch im Kopf behalten müssen, wie wenig wir verteidigungspolitisch eigentlich selber können. Also das gehört ja auch zu der Wahrheit. Ne? Wenn jetzt Politiker sagen, ja, wir müssen jetzt Europa ohne Amerika verteidigen, dann denkt man sich so, ja, haben viele Experten schon jahrelang angemahnt, dass man sich da mal vorbereitet. Aber es ist ja so wenig passiert und wir sind seit dem Ukraine-Krieg noch viel abhängiger geworden. Also die Militärs sind abgefressen in Europa. Und das jetzt mal von null auf gleich umzudrehen, das schaffen wir. Es ist einfach unmöglich.
Du sagst, es ist unmöglich. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, die Russen haben die Ukraine vor 3 Jahren überfallen, beziehungsweise haben die Vollinvasion begonnen. Und spätestens da, die Zeitenwende, die Olaf Scholz ausgerufen hat, damals spätestens da war uns ja klar, wir müssen uns jetzt vorbereiten. Und wenn du jetzt jetzt darauf guckst, wie die Europäer diese vergangene Woche reagiert haben, hast du denn den Eindruck, wir Europäer haben die Zeichen der Zeit erkannt?
Nee, ich glaube, es gibt noch total viele unterschiedliche Wahrnehmungen in ganz Europa. Ich glaube, es gibt auch immer noch kein klares Bild darüber, wo die Amerikaner wirklich hinwollen. Die signalisieren ja auch unterschiedliche Sachen. Also der Besuch von Pete Hegseth in Polen ist da sehr positiv aufgenommen worden. Also die haben das Gefühl, na, vielleicht stehen wir hier nicht im Schussfeld. Und das ist eben das, was auch immer die Befürchtung war, dass das jetzt eine Zeit sein kann, auch der enormen europäischen Spaltung. Und dass gerade die Amerikaner das auch aktiv vorantreiben können, indem sie eben Sicherheitsgarantien an Bedingungen knüpfen oder an Gefälligkeit, an Compliance, dass man quasi das tut, was die Amerikaner wollen. Und das stellt natürlich die NATO als solches, als System total in Frage, als Organisation, die ja eigentlich von gemeinsamen Werten getragen wird und eben auch nicht als so eine Golfclub-Mitgliedschaft, wie Donald Trump das immer so formuliert. Es geht ja nicht darum, dass jeder einfach was zahlt, sondern es geht ja eigentlich um gemeinsames Ziel, um eine gemeinsame Vision auch europäischer Sicherheit. Und ob die tatsächlich noch so geteilt wird, da gibt es natürlich jeden Zweifel dran. Auch gerade Kernprinzipien waren immer freie Bündniswahl der NATO, ne? Dass man da nicht mit Gegnern drüber verhandelt und auch ja, die Unverletzbarkeit von Grenzen und dass man nicht akzeptiert, dass Grenzen militärisch verschoben werden.
Du hast zusammen mit anderen Sicherheitsexperten, die auch schon bei uns bei Streitkräfte und Strategien zu hören waren, eben Claudia Major, Christian Mölling und Carlo Massala einen Namensbeitrag geschrieben. Und in diesem Beitrag sagt ihr unter anderem, Europa muss nun versuchen, diese transatlantische Trennung selbst zu gestalten. Du hattest gerade schon die Scheidung angesprochen. Wie kann das denn jetzt aussehen?
Also ich glaube, was wir brauchen, sind auf jeden Fall konkrete Wegmarken. Also was müssen wir bis wann erreicht haben? Es geht ja um zwei Sachen ganz primär. Es geht um vieles, aber was wir erstmal ersetzen müssen, geht es um Streitkräfte, wo die Amerikaner eben so unverzichtbar sind, weil sie schnell verlegbare, gut ausgerüstete Streitkräfte haben, die im Zweifelsfall auch über genug Munition verfügen, im Gegensatz zu vielen von unseren Militärs. So, also wie können wir, wenn die Amerikaner quasi abziehen wollen aus Europa oder Teile ihrer Truppen abziehen wollen, wie können wir die Lücken füllen? Da geht es einmal um Personal und dann geht es natürlich um Fähigkeiten. Da geht es vor allen Dingen auch um sogenannte Strategic Enablers, also Fähigkeiten, die du brauchst, um militärische Operationen durchführen zu können, die sozusagen das erst ermöglichen. Die sind extrem teuer und Europa hat nicht viele davon. Und es ginge im Prinzip um einen Plan. Man müsste im Prinzip die NATO-Regionalpläne nochmal neu überarbeiten und sich angucken, weil die basieren ja jetzt noch auf der Annahme, dass die Amerikaner weiter hier engagiert bleiben werden. Und nur um nochmal die Herausforderungen für die Europäer vielleicht ein bisschen plastisch zu machen. Im Grunde genommen haben wir zwei Mega-Herausforderungen vor uns. Wir müssen einmal eben überlegen, was müssen wir in der NATO auffüllen, was eventuell an Löchern gestopft werden muss. Aber auch, die Amerikaner haben ja schon gesagt, jegliche Form von Absicherung eines Waffenstillstandes oder was immer das Ergebnis eines Deals ist, liegt bei den Europäern. Die haben auch schon klar kommuniziert, der ganz überwiegende Teil von Waffen und sonstiger Unterstützung muss durch die Europäer geleistet werden. Das heißt, und wir sind ja wirklich nicht gut aufgestellt. Das heißt, wenn wir jetzt so rumspekulieren über Truppenpräsenz in der Ukraine und wie viel wir denn entbehren können, dann müssen wir uns klar sein, dass das alles Lücken reißt an der NATO-Ostflanke, wo wir sowieso vielleicht noch Lücken stopfen müssen. Und da sehe ich vielleicht, um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, wie geeint sind denn die Europäer? Weißt du, die an der NATO-Ostflanke sind, die haben sehr darum gekämpft, dass die mehr Truppenpräsenz haben. Die hätten gerne noch mehr. Wenn da jetzt abgezogen wird, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Polen an vorderster Stelle sagen, okay, dann schicken wir jetzt selber noch Soldaten auch noch in die Ukraine. Also ich glaube, dass wir jetzt einfach sehen, es ist ja nicht erst seit 3 Jahren. Wir hätten den Weckruf hören müssen 2014 und dann 2016 ist Trump ins Amt gekommen. Aber auch ja, der Verteidigungsminister Gates damals unter Obama hat es uns schon gesagt.
Und der hat gesagt, er ist das letzte Mal, dass ein amerikanischer Verteidigungsminister es den europäischen Partnern freundlich sagt, dass sie mehr tun müssen für die NATO und dass sie mehr Geld ausgeben müssen und ihre Fähigkeiten verbessern müssen.
Ja, ich habe manchmal so ein bisschen Sorge. Wir hatten ja diese Diskussion eigentlich in den Trump-Jahren ab 2016 nach der Wahl. Und da haben wir uns so gegenseitig gegenseitig eigentlich mit so Petitessen aufgehalten. Wir haben dann gefragt, sollen wir strategische Autonomie nennen, ja oder nein? Und es ging aber dabei im Kern immer darum, wie viel Amerika wollen wir denn und brauchen wir denn? Und das war immer die Gretchenfrage. Und da gab es eben keine übereinstimmende Meinung. Und jetzt ist es auch so, dass nach wie vor die transatlantischen Spannungen und die Auseinandersetzung, die wird ja nicht nur zwischen dem Atlantik ausgetragen. Es ist ja nicht Europa in einer Stimme und den USA, sondern das geht ja einmal quer durch Europa. Und das ist meine große Sorge, dass wir jetzt nicht angesichts dieser enormen Herausforderungen irgendwie zusammenwachsen und sagen, okay, wir können das nur zusammen. So wie Zelensky in München gesagt hat, entweder Brüssel oder Moskau. Ich fand das eigentlich sehr plastisch. Mhm. Sondern dass stattdessen sowas einsetzt, jeder für sich. So, ich muss erstmal gucken, wie kann ich denn die Sicherheit meines Landes garantieren. Auf die Europäer kann ich mich nicht verlassen. Das ist ja das große Problem von europäischer Verteidigungskooperation, dass ganz viele Europäer eben sagen, auf die Amerikaner konnten wir uns immer verlassen. Bei den Europäern bin ich mir da nicht so sicher. Ich habe es gerade wieder in Polen gehört. Ich dachte, wir sind darüber hinweg, aber ich habe von einem Offiziellen gehört, ja, wir wissen ja nicht, ob ihr im Zweifelsfall kommen würdet, ihr Deutschen. Und solange das die Überzeugung ist, haben wir ein grundsätzliches Problem in Europa.
Die Überschrift eures Namensbeitrages, der lautet, wie ein neuer Krieg in Europa noch zu verhindern ist. Ist das so ernst?
Na, du kannst die Überschrift ja auf vielerlei Weise lesen. Also der neue Krieg in Europa könnte auch ein neuer Krieg sein in der Ukraine. Das ist erstmal das Erste, was wir befürchten. Also dass, wenn die Ukraine jetzt in einer auch immer gearteten Situation endet, wo quasi sie alleine für ihre Sicherheit sorgen muss und wir vielleicht noch sagen, ja, wir unterstützen eure Armee, wir senden euch weiter Waffen, wir trainieren, alles fein, aber im Grunde genommen ist es an euch, diesen Waffenstillstand oder ich weiß gar nicht, wie ich diesen Zustand nennen soll, der dann erzielt wird, weil ein Frieden wird es mit Sicherheit nicht sein, also quasi eine Stabilität herzustellen und einen weiteren Angriff abzuwehren. Wenn man davon ausgeht, dass Russland das nicht als abschreckend genug empfindet, dann ist wirklich die Frage, steht uns da ein neuer Krieg innerhalb von wenigen Jahren bevor, wenn Russland eine neue Atempause hat? Es gibt Leute, die sagen, dass wenn es so weit kommt, dass die NATO nicht mehr funktioniert, die Abschreckungsfähigkeit nicht mehr bereitsteht, dann ist die Frage, ob wir einen großen Krieg in Europa bekommen. Mein persönliches Szenario ist ein bisschen ein anderes. Ich glaube eher, dass wir zum Beispiel dann im Baltikum eine hybride Bedrohung sehen, also ein Angriff, der nicht eindeutig zuzuordnen ist, wo viele NATO-Länder, insbesondere das betroffene Land, sagen, das war Artikel 5 und andere sagen, aber das ist es nicht. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich denke, dann wäre die NATO tot, erledigt, dann wäre klar, wir sind nackt. Und das ist, also es geht quasi darum, ob dieser europäische Kontinent mehr und mehr erpressbar wird und eben sich nicht mehr, ob wir nicht mehr selbstbestimmt leben können, sondern ob wir demnächst quasi ja, politisch so unter Druck stehen, dass wir uns, ja, dass wir unser Leben, so wie wir es jetzt kennen, und auch die politische Handlungsfähigkeit, dass wir die verlieren.
Ich war am Donnerstagabend in der American Academy und dort ist ein Fellow in diesem Jahr, Gideon Rose. Das ist der frühere und langjährige Chefredakteur von Foreign Affairs und er hat auch für den Council of Foreign Relations in den USA lange gearbeitet und geforscht. Und der hat letztendlich vorgeschlagen, wir Europäer sollten jetzt zusehen, dass wir uns Nukes anschaffen, also Nuklearwaffen. Wir haben ja zwei Mitgliedstaaten, also nicht Mitgliedstaaten, die Briten haben ja die EU verlassen, aber es gibt zwei Länder in Europa, Frankreich und Großbritannien, die über Atomwaffen verfügen. Aber sein Tipp war, get yourselves nukes. Wie siehst du das?
Na, als Deutschland ist das ja erstmal ein bisschen schwierig. Wir haben uns ja mehrfach dazu bekannt, dass wir das...
In Verträgen, genau.
Und wir glauben ja noch, also ich glaube noch an das Völkerrecht und dass man Verträge ehren muss. Aber also als Deutschland, deutsche Nuklearwaffen, das ist ein sehr schwieriger Schritt und ein sehr langer Weg. Und da würden wir mit Prinzipien brechen, die wir eben vertraglich unseren Partnern, Verbündeten und so weiter der Welt versprochen haben. Ich glaube aber sehr wohl, und wenn ich mich richtig... Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Friedrich Merz diesen Punkt heute tatsächlich auch schon gemacht. Dann hat er auch über britische und französische Nuklearwaffen gesprochen und die Rolle, die die spielen können für europäische Sicherheit. Es ist halt total schwierig, das klingt auf dem erstmal so nett, ja, dann machen wir halt nukleare Teilhabe mit diesen Systemen, aber die sind überhaupt nicht darauf ausgelegt. Insbesondere die britischen Nuklearwaffen sind auch quasi sehr eng verbunden mit den USA. Das ist ein Punkt. Aber es gibt ja schon ein Angebot von Macron an die Deutschen, aber grundsätzlich auch darüber hinaus mal über die Funktion der Force de Frappe zu sprechen und über die Rolle. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die wir nach 2016 so ganz schüchtern hatten, wo die Leute, die das vorgebracht wurden, auch relativ schnell sehr hart angegriffen worden sind. Aber ich glaube, dass wir jetzt in so eine Welt eintauchen, wo wir uns solche Denkverbote nicht mehr leisten können. Es bleibt die zentrale Frage. Und man hat das in Deutschland sehr stark gemerkt, finde ich, während des Ukraine-Krieges, zum Beispiel als Kanzler Scholz darauf gedrängt hat, dass die Amerikaner auch Panzer liefern, genau wie wir, quasi dasselbe Waffensystem. Dahinter steckt ja dieser Gedanke, wir sind total verletzbar, weil wir eben keine Nuklearmacht sind selbst. Und auch bei der Taurus-Situation, wenn der Kanzler gesagt hat, die Briten und die Franzosen können Dinge machen, die wir nicht machen können, dann glaube ich, hat das in diese Richtung gezielt. Also diese Frage, finde ich, wichtig, dass wir die auf jeden Fall, dass wir unsere Verletzbarkeit auf dem Schirm haben. Und vielleicht nur eine interessante Anekdote. Ich war in einem Hintergrundgespräch mit Thinktankern, die alle dem Trump-Lager nah sind. Und es ging im Prinzip tatsächlich um diese Frage der Transformation. Also sie haben gesagt, wir ziehen ab und ihr müsst die Lücken füllen. Und wenn ihr das nicht schnell genug macht, dann ist uns bewusst, ihr werdet dann Schwierigkeiten haben in der Abschreckung und im Zweifelsfall in der Verteidigung, aber das ist dann euer Problem. Und dann wurden die aber gefragt, wenn ihr auch konventionell abzieht und auch mit euren Streitkräften, wie glaubwürdig ist denn dann noch eure nukleare Abschreckung für Europa? Weil der Gedanke basiert ja darauf, dass du amerikanische Soldaten physisch vor Ort hast bei einem Angriff und dass quasi diese Nukleargarantie, also das Nukleare mit dem Konventionellen ganz eng verbunden ist. Weil es ja eh immer so eine Glaubensfrage ist, riskiert die USA eine amerikanische Stadt für Riga oder Tallinn oder damals Berlin? Und die haben gesagt, vielleicht sollten wir, also die Amerikaner, diese Thinktankers, ja nicht die Regierung, haben gesagt, vielleicht sollten wir mal über freundliche Proliferation nachdenken. Also wenn das ein Problem für euch wird, dann, so habe ich das verstanden, freundliche Proliferation, wären wir auch bereit, quasi mehr Nuklearmächte, freundliche, auf der Welt zu tolerieren.
Ist halt nur die Frage, wie lange die freundlichen Nuklearmächte Freunde bleiben, genau, oder dann sich irgendwann verkehren.
Ich fand das nur eine Ansage, die ich so nicht erwartet hätte, weil das ist ja im Prinzip dann auch schon die Aufgabe der Nichtproliferation. Also wenn man dann sagt, also wenn das wirklich ein Problem wird, dann machen wir freundliche Proliferation. Für mich ist das kein gangbares Szenario. Aber auch da, ich habe ja ganz am Anfang versucht, zumindest ein bisschen jetzt dafür zu plädieren, dass wir erstmal einen Moment innehalten und nicht sofort in Panik verfallen, nicht sofort die NATO komplett abschreiben, uns angucken, was die Amerikaner da wirklich vorhaben, das total ernst nehmen und auch keine romantischen Ideen haben. Aber was ich bislang noch nicht gehört habe von denen, also von den Offiziellen, weder von Trump noch von Hegseth, war die nukleare Teilhabe in Frage zu stellen oder auch den nuklearen Schutzschirm über Europa. Das heißt ja nicht, dass sie das nicht machen würden, aber auch da sollten wir uns zumindest, wie gesagt, uns mit dem Gedanken beschäftigen und gerne auch mal europäisch sprechen, ohne Illusionen wie so eine europäische Bombe. Ich meine, wer soll da auf den Knopf drücken? Ja, die Kommissionspräsidentin, das ist ja absurd. Aber so ein bisschen, finde ich, sollten wir mit kühlem Kopf noch versuchen, darauf zu warten, was jetzt da wirklich passiert. Und gleichzeitig auf ganz vielerlei Arten aktiv werden. Aber zum Beispiel, wir haben ja Dinge, wo wir die viel naheliegender sind. Zum Beispiel, wie können wir als Europäer die nötigen Finanzen jetzt tatsächlich mobilisieren? Können wir uns das jetzt noch leisten, dass wir da wirklich komplett blockieren? Also solche Dinge. Auch, dass wir uns überlegen, wie können wir vielleicht jetzt auch auf die Amerikaner Einfluss nehmen, wenn jetzt tatsächlich Trump und Putin verhandeln und über die europäische Sicherheit, dass wir unsere roten Linien klar machen, dass wir sagen, da und da, das ist unsere Sicherheit, darüber verhandelst du, lieber Donald Trump, nicht. Und wenn doch, dann müssen wir vielleicht auch ein bisschen origineller werden und uns an anderen Stellen dann überlegen, wo wir noch Hebel haben, dann zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich. Wir waren ja bislang sehr vorsichtig, wirtschaftliche Hebel und Druckmittel einzusetzen, weil wir eben eigentlich ein positives Verhältnis wollten und weil wir auch nicht wollten, dass es so Spillover-Effekte hat in dem Bereich Sicherheit. Aber wenn wir
du zielst auf dieses eingefrorene russische Vermögen.
Also ich finde, wir könnten dann in Handelsfragen mit den USA, also ich finde, wir könnten auch transaktional, wir könnten wirklich komplett politikfeldübergreifend denken und sagen, genauso wie die Amerikaner das ja auch jetzt machen. Ne? Also da habe ich eher drüber nachgedacht. Und ich glaube, die Kernfrage für uns ist, Also wir haben das bislang nicht gemacht, weil wir gedacht haben, wir können eben noch einen Plan mit den Amerikanern auch entwickeln gemeinsam. Wenn wir jetzt tatsächlich zu der Überzeugung gelangen, dass die Amerikaner uns sowieso unter den Bus werfen als Europa, dann müssen wir vielleicht auch schon tatsächlich viel früher darüber nachdenken, welche Instrumente, welche Druckmittel wir haben und unser unfreundliches Gesicht zeigen. Aber ja, ich würde sagen, jetzt ist jetzt quasi erst am
fünf Wochen
im Amt. Ja.
Ja. Ich muss ja immer noch drüber nachdenken, was du gesagt hast mit der freundlichen Proliferation, weil es heißt ja auch, wenn ihr darüber gesprochen habt, dass die auch schon in die Richtung gedacht haben. Das ist ja vor allen Dingen das Ding. Das war noch so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Aber wenn es um Europa geht und auch unsere Einigkeit, ist ja klar, dass wir bei bestimmten Ländern, mit denen können wir nicht einig sein. Das ist Ungarn, das ist die Slowakei. Und jetzt als Überlegung, dass um reagieren zu können, um sich etwas überlegen zu können, um handlungsfähig zu sein, endlich als Europa eine europäische Koalition der Willigen.
Ja, ich glaube, das ist das, was Macron in Paris versucht hat oder zweimal versucht hat. Und für mich ist das auch genau richtig. Ich glaube auch, dass wir Deutschen da umdenken müssen. Weißt du, wir Deutschen waren immer die Ersten, die gesagt haben, wir müssen alle zusammenhalten. Und ich verstehe das auch. Der Reflex nach dem Brexit und nach der ersten Trump-Wahl war, wir dürfen nicht noch mehr Länder verlieren und europäischer Zusammenhalt. Wenn wir das europäische Projekt bewahren wollen, dann dürfen wir nicht Risse zulassen oder auch keinen, wie es immer genannt wird, Cherrypicking. Also jeder darf sich das Schönste aussuchen und nimmt den Rest, der nicht so schön ist, nicht mit. Ich glaube aber, dass wir jetzt in so einem Zustand sind, dass wir so schnell handlungsfähig werden müssen und dass das eben nicht geht mit einigen Staaten und dass man über Koalition der Willigen nachdenken muss. Und ich fand, Macron hat das eigentlich intelligent gemacht. Ich verstehe, ich weiß, viele kleine Staaten sind sauer, weil sie nicht dabei waren. Aber er hat halt versucht zu gucken, welche sind die wirklich großen auch Mächte, die vielleicht auch militärischen Beitrag leisten können. Und hat dann ja doch die Kommissionspräsidentin an den Tisch geholt und den NATO-Generalsekretär. Und das ist etwas, was auch, also jetzt immer wieder auf hier Thinktankertum und Forschung, das ist etwas, was ich und andere schon lange vorgeschlagen haben, so eine Huckepack-Strategie. Ne? Du machst kleinere Koalitionen, nimmst jemanden auch aus den EU-Institutionen mit, du kannst das zurückbinden an die Diskussionen im Europäischen Rat. Also du kannst quasi immer wieder zumindest informieren und Meinungen einholen. Es ist wahrscheinlich für einige Staaten unbefriedigend. Aber du musst eben Möglichkeiten finden, auch Länder nicht in die Lage zu versetzen, ihre Vetomacht da einzusetzen, sodass wir alle überhaupt nicht mehr vorwärts kommen. Und ich glaube, wir müssen auch bei der Finanzierung vielleicht diesen Weg gehen, weil auch da ist es ja so, wenn wir jetzt sowas überlegen wie Next Generation EU, also die EU als Schuldnerin nimmt kollektive Schulden auf Eurobonds, brauchtest du auch Einstimmigkeit. Und da ist auch die Frage, es war damals schon die Frage mit Polen und Ungarn, ist das der richtige Weg? Es hat viele Vorteile, weil du gleichzeitig einen politischen Prozess damit aufsetzen könntest. Also du würdest den Mitgliedstaaten ja nicht Geld geben ohne Bedingungen, sondern ne, könntest quasi viele gordische Knoten damit zerschlagen. Aber es ist einfach so, dass wir in Europa nicht mehr alle für die gleiche Sache an Bord sind. Einige haben wirklich ganz andere Interessen mittlerweile. Und deswegen glaube ich, dass die Koalitionen der Willigen das Einzige sind, was uns jetzt noch irgendwie nach vorne bringen kann.
Und genug Geld.
Und genug Geld.
Ja, ich habe gelesen, so um die 500 Milliarden in den nächsten 10 Jahren, wobei ich 500 Milliarden in den nächsten 10 Jahren gar nicht viel finde, um europäische Streitkräfte fit zu machen.
Es gibt aber unterschiedliche Zahlen. Ich habe gerade ein Bloomberg-Interview gelesen, die kalkulieren mit 3 Billionen über 10 Jahre. Die rechnen aber auch ein, schon die Ukraine-Unterstützung. Die rechnen mit, ich glaube, 3 oder 3,5% NATO-Quote. Die rechnen die Ukraine-Unterstützung ein und die kommen sogar noch auf eine höhere Summe.
Wahnsinn. Also ich meine, weißt du, so eine Zahl, die ich mir noch nicht mal vorstellen kann. Lass uns noch mal auf die Ukraine gucken. Du hast es auch zum Teil schon angesprochen. Donald Trump hat sich ja diese Woche geübt in der Täter-Opfer-Umkehr. Er hat den ukrainischen Präsidenten Zelensky an diesem Mittwoch auf Social Media einen Diktator genannt. Und Trump gibt ja der Ukraine auch die Schuld am Krieg gegen Russland. Wie steht die Ukraine jetzt da?
Ich glaube, du hast das sehr gemerkt in München, als Zelensky gesprochen hat. Der hat ja eine Rede gehalten, die sehr Trump-kritisch war und ganz auf die Europäer gesetzt hat. Und damit hat er seine Strategie verändert. Vorher hat er immer noch gesagt, wir brauchen die Amerikaner. Und die Ukraine hat ja unheimlich viel in diese Beziehung, auch in dieses Trump-Lager investiert. Ich glaube auch, dass die sich auf einer sichereren Seite gewähnt haben. Ich war im September letzten Jahres in Kiew, da war Mike Pompeo auch auf der Veranstaltung, auf der ich war, und die haben halt sehr in dieses Lager gesetzt, die immer noch gesagt haben.
Mike Pompeo, der frühere amerikanische Außenminister, genau, unter Trump mal, in der ersten
Administration. Der die Hoffnung hatte, dass er das nochmal werden könnte. Und die hatten da auch viele Senatoren, und die haben, glaube ich, darauf gesetzt, dass diese Stimmen, die sagen, Frieden durch Stärke, und der Trump kann auch einen gordischen Knoten zerschlagen, und der Trump, der wird dem Putin die Ukraine nicht auf dem Silbertablett servieren, da hat er gar kein Interesse dran, dass diese Stimmen gewinnen. Jetzt sieht die Ukraine, dass das nicht das Lager ist, was sich in den USA durchgesetzt hat, sondern dass eigentlich die USA ein viel weitergehendes Interesse haben, nämlich den Reset mit Russland als Ziel haben, und die Ukraine auf diesem Weg irgendwie, das muss irgendwie erledigt werden, dieses Kapitel muss abgeschlossen werden, das ist das Wichtigste. Und die Ukraine setzt ganz auf Europa. Das ist, glaube ich, aber schon auch ein Akt der Verzweiflung.
Das glaube ich auch, weil üblicherweise halten sie in der Ukraine nicht so viel von uns Europäern. Und so hatte ich das auch wahrgenommen vergangenes Wochenende, als Zelensky die Rede gehalten hat. Ne? Die europäischste Rede kam von Zelensky.
Genau, aber er hat ja vorher schon, glaube ich, sehr viel realistischer auch gesagt, also nur europäische Sicherheitsgarantien sind vielleicht nicht ganz so abschreckend für Russland. Und ich glaube, die Ukraine ist momentan in einer fürchterlichen Situation, weil eben die USA signalisiert haben, dass sie bereit sind, wirklich sehr weitreichende Zugeständnisse zu machen. Also es gibt immer noch offene Fragen. Die haben wohl jetzt ja natürlich gesagt, alles, was jetzt quasi von Russland besetzt ist, wird nicht zurückgehen. Aber momentan ist es ja so, dass Russland einen Anspruch hat, territorial, der über die militärische Kontrolle hinausgeht. Da stellt sich mir noch die Frage, was machen die Amerikaner damit? Die Frage der völkerrechtlichen Anerkennung, da würde ich immer noch hoffen, dass die Amerikaner sagen, das ist vielleicht de facto, aber nicht de jure, dass wir damit jetzt leben. Also es gibt ja noch jede Menge Fragen, und noch, sagt ja Trump auch immer wieder, es muss irgendeine Form von Absicherung geben, Truppenpräsenz. Er sagt, wenn die Europäer das machen wollen, ist das wunderbar. Die Russen sagen ja, dass sie das nicht wollen. Also es gibt immer noch Punkte, wo die unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich habe gedacht, dass jetzt diese jüngste Verschärfung in dieser Debatte auch darauf zurückzuführen ist, dass Zelensky so kritisch war gegenüber Trump. Ich glaube, dass wir halt nicht unterschätzen dürfen, dass da jemand im Amt ist, der nicht nach den normalen Regeln funktioniert, sondern der auch sehr narzisstisch ist, eitel, und der jetzt sich nicht von dem ukrainischen Präsidenten kränken lassen will und dann einfach auch wild zurückschlägt. Ich glaube, wir sind quasi in einer völlig neuen Dimension internationaler Politik. Genauso wie ich persönlich auch glaube, dass viel von der Antipathie, die Trump gegenüber Zelensky hat, eigentlich sehr alt ist und aus der ersten Amtszeit kommt und aus dem Amtsenthebungsverfahren, für das er Zelensky verantwortlich macht.
Inwieweit meinst du, ist das, was Trump jetzt macht, einfach aus dem Affekt? Also, ne, er ist ein eitler Mann, er hasst es, kritisiert zu werden. Oder inwieweit ist es doch koordiniert? Und zwar nach dem Drehbuch von Heritage. Das ist ja eine konservative Stiftung in Washington. Die haben ja diesen Plan oder Project 2025 gemacht, um zu überlegen, wie, wenn Trump ein zweites Mal gewählt wird, sie tatsächlich so die ganzen Ministerien übernehmen können.
Also ich glaube, dass dieses Projekt, von dem sich Trump im Wahlkampf distanziert hat, sehr viele Dinge richtig vorhergesehen hat oder sehr viele Dinge beschreibt, die jetzt genau so passieren. Aber da geht es bei mir vor allen Dingen um Sachen im Inneren, also der Kampf um den Deep State, die Frage, die Trump ja umgetrieben hat, wie kann ich in meiner zweiten Amtszeit verhindern, dass mich so viele Leute blockieren in dem, was ich eigentlich erreichen will. Das war ja, glaube ich, seine große Lehre aus der ersten Amtszeit. Wie kann ich verhindern, dass gewählte Politiker, also Republikaner, die wir immer als Erwachsene im Raum genannt haben, oder eben ungewählte Bürokraten sich mir in den Weg stellen und mich nicht quasi dazu ermächtigen, Dinge zu tun, sondern mich daran zu hindern. Und da ist das Rezept ja jetzt diese, ich würde mal sagen, Säuberungsaktion, die in den USA stattfindet, wo man eben wirklich durch die Ministerien geht und guckt, wir wollen für uns freundliche Agenten sozusagen dahin hinsetzen. Und da ist es schon auch der Umgang mit der Justiz, Deswegen, es ist alles nicht überraschend. Das stand in Heritage 2025. Auch wenn man sich anguckt, wie das die Beziehung zu Viktor Orban war und was viele Republikaner aus diesem Versuch, eine illiberale Demokratie in Ungarn zu etablieren, mitgenommen haben, wenn es um den Umgang mit Medien ging, Umgang mit der Justiz, dann ist das alles nicht überraschend, was da in den USA passiert. Aber deswegen, die sind schon organisiert und es geht sehr schnell. Das heißt, sie haben das wirklich gut vorbereitet. Also du hast diesen erratischen Präsidenten, aber du hast dahinter einen Apparat und viele Leute, die sich sehr lange Gedanken gemacht haben, wie sie das jetzt schnellstmöglich umsetzen können.
Und dann ist Putin letztendlich nach diesen 10 Tagen auf der Gewinnerstraße unterwegs.
Was ich am interessantesten fand in diesem Treffen in Riad war eigentlich, dass die tatsächlich
über sowas. Das war das Treffen des russischen Außenministers Lavrov mit seinem neuen amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio.
Und was ich bei diesem Treffen am interessantesten fand, war, dass die zum Beispiel über Energiekooperation gesprochen haben, insbesondere in der Arktis. Das heißt, für mich ist es wirklich, was die Amerikaner wollen. Das erste Interesse ist nicht der Deal für die Ukraine. Das ist etwas, was sie erreichen müssen, auch weil der Präsident das im Wahlkampf gesagt hat. Sein Wahlkampfversprechen, was er einhalten muss. Er muss das jetzt schnell beenden. Und er will einen Deal, whatever it takes. Und es ist weniger wichtig, was in diesem Deal steht, als dass er den präsentieren kann nach außen und sagen kann, so, ich hab das erfüllt, da ist jetzt, der Krieg ist vorbei. Es müssen keine Leute mehr sterben, obwohl das nicht stimmt oder stimmen würde. Aber ich glaube, es geht halt schon weiter. Der nächste Schritt ist eben eigentlich ein Arrangement mit Russland. Und da habe ich auch tatsächlich, als ich Ende letzten Jahres in DC war, viel drüber gesprochen. Ich habe viele MAGA-Vertreter das gefragt, weil die immer wieder gesagt haben, Biden hat eigentlich unsere Gegner zusammengebracht. Der hat China, Iran, Nordkorea und Russland immer enger zusammengeschweißt, auch weil er das so als Block betrachtet hat. Und die wollen das aufbrechen. Also der Versuch ist, dass sie quasi eine Beziehung zu diesen einzelnen Akteuren aufbauen und die daran hindern wollen, stärker zusammenzuarbeiten. Das geht mit Blick auf Russland. Ich glaube, das ist auch mit Blick auf den Iran zu erwarten. Und es geht im Prinzip ja um so eine Art umgedrehten Kissinger. Also man versucht mit Russland zum Beispiel in der Arktis Energiekooperationen zu betreiben, weil man dann vielleicht auch guckt, dass China nicht die Zugänge bekommt über Russland, die sie da bekommen hätten. Also ich glaube, es ist ein geopolitisches Spiel, was dahinter steht.
Ich hole dich jetzt noch einmal von der Geopolitik zurück zu uns, nach Berlin, nach Deutschland. Wie lange können die anderen Europäer noch auf uns warten? Weil wir ja gerade in so einer Art Modus sind, wo wir als Deutschland, wo die Bundesregierung wenig machen kann, eben weil am Sonntag gewählt wird.
Ich finde das vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir jetzt wählen und an Koalitionsverhandlungen sind, weil also jetzt in diesem Moment, wo uns wirklich die Dramatik der Situation ja eigentlich täglich immer weiter vor Augen geführt wird, weil ich glaube, dass diese Dramatik vielleicht den Koalitionsverhandlungen helfen kann, dass es die Köpfe schärft und das Denken schärft und dass die Verhandler am Tisch sich vielleicht erstmal die Karten legen und sagen, okay, wir sind hier in einer fundamental anderen Situation, als wir vor 3 oder 4 Jahren waren bei der letzten Regierungskonsultation, als sie sich geformt hat, sondern dass man über so große Fragen wie zum Beispiel Schuldenbremse, Verteidigungsausgaben vielleicht auch nochmal offener nachdenken kann, weil man einfach jetzt merkt, wie dringlich ist das. Also insofern erhoffe ich mir wirklich, dass dieser Sense of Urgency, wie man im Englischen sagt, dass der ankommt. Und dann, so wie ich das verstanden habe, hat zumindest Friedrich Merz signalisiert, dass er sofort nach dem Wahlabend in Sondierungen gehen will und dass er schon sich bewusst ist, dass wir ein hohes Tempo brauchen. Was ich positiv fand, ist, dass er schon im Vorfeld jetzt versucht hat, Beziehungen nach Frankreich zu knüpfen, Beziehungen nach Polen zu knüpfen, weil darum wird es ja gehen und dass wir jetzt nicht die nächsten Wochen und Monate innenpolitisch aufgefressen werden und uns im Klein-Klein ergehen. Aber trotzdem ist es natürlich ein Fakt, dass Koalitionsverhandlungen Zeit brauchen. Und es sind ja nicht nur die Koalitionsverhandlungen, das möchte ich hier noch einmal sagen, weil wir ja noch kein Budget haben. Das ist ja im letzten Jahr gescheitert. Das heißt, wir operieren mit einem vorläufigen Budget. Das heißt, das ist das Nächste, was eine neu ins Amt kommende Regierung als erstes tun muss, nämlich dieses Budget zu besprechen.
Den Haushalt zu verabschieden.
Genau. Und ich hoffe, dass das alles klappt vor der Sommerpause. Und ich hoffe, dass wir währenddessen, dass sich die neue Koalition auf die ganz großen Linien sehr schnell einigen kann, sodass man zumindest nach außen handlungsfähig ist.
Ich habe noch eine letzte Frage. Nächste Woche ist ja am Montag der 3. Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine. Und es ist am 27. Februar der 3. Jahrestag der bemerkenswerten Rede von Olaf Scholz zur Zeitenwende. Wenn du 3 Jahre zurückblickst und guckst, wo wir heute stehen, ist noch was von der Zeitenwende übrig geblieben oder ist das einfach zu böse gefragt?
Also ich glaube, wir haben gesehen, dass die Zeitenwende bei weitem nicht ausgereicht hat. Also wenn wir die Zeitenwende verstehen als das, was es, glaube ich, im Kern war, diese Rede und die Maßnahmen, die da angekündigt wurden, Sondervermögen und so weiter, dann war das ein erster richtiger Schritt vor 3 Jahren, wo aber schon relativ schnell vor 3 Jahren klar war, dass das eigentlich zu kurz gesprungen ist und nur ein zarter Anfang sein kann und dass da nicht genug nachgekommen ist. Trotzdem habe ich ja ganz am Anfang gesagt, finde ich eigentlich diesen Begriff Zeitenwende, für mich war das die erste Zeitenwende, jetzt kommt dann die zweite Zeitenwende und im Grunde genommen sind das 2 Seiten derselben Medaille. Und dass wir jetzt vielleicht noch mehr als zuvor über das nachdenken müssen, was das bedeutet. Also es bedeutet im Prinzip, wir haben eine fundamental neue Situation mit Russland, das wissen wir seit 3 Jahren. Wir haben eine fundamental neue Situation mit China, jetzt haben wir eine fundamentale neue Situation mit den USA. Und das heißt, dass wir, wenn es um Zeitenwende geht, dann ist es eher, wie Steinmeier sagt, ein Epochenbruch. Und das heißt, wir müssen uns für eine Zukunft neu aufstellen, die nicht nur unsere Sicherheit da in Frage stellt, sondern unser gesamtes, auch wirtschaftliches Modell. Also, und auch die Frage Außenpolitik haben wir immer auf 2 Säulen gemacht. Europäische Integration, transatlantische Beziehungen. Das ist für Westdeutschland seit 1949, für Gesamtdeutschland seit 1990. Auch das ist ins Wanken geraten. Also wir stehen hier im Prinzip vor den Scherben dessen, was wir eigentlich als Ansicht hatten, wie die Welt funktioniert und wie unsere Rolle ist. Und ja, wir müssen jetzt da vom Reden ins Tun kommen und uns positionieren. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir bei Null anfangen. Ich glaube, da wurde in den letzten Jahren tatsächlich auch viel drüber nachgedacht. Viele richtige Dinge wurden gesagt und dann nicht umgesetzt.
Jana, ganz vielen Dank. Vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Jetzt zu dir, Claudia. Du hast ja, wie alle hier im ARD-Hauptstadtstudio, den Bundestagswahlkampf aufmerksam verfolgt. Wie wichtig sind überhaupt die Themen Verteidigung, Bundeswehr und äußere Sicherheit im Wahlkampf gewesen, muss man ja fast sagen?
Ja, kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt tatsächlich was sagen. Also wenn man sich anguckt, womit die Parteien Wahlkampf machen, was sie auf ihre Plakate schreiben, dann hat eigentlich das Thema äußere Sicherheit, Verteidigung keine wirklich große Rolle gespielt. Am ehesten noch beim Bündnis Sarah Wagenknecht, dem BSW, weil da gibt es Plakate, vor allem in Ostdeutschland kann man die immer wieder sehen, wo eben draufsteht, unser Land wünscht sich Frieden, wir sind für Frieden, wir treten dafür ein. Dafür steht Sarah Wagenknecht, die Spitzenkandidatin. Aber ansonsten, man findet Ausführungen in den Wahlprogrammen, es findet in allen Wahlprogrammen statt, aber nicht unbedingt an prominentester Stelle und auch nicht wirklich in einer großen Seitenzahl. Also wenn man denkt, was für ein wichtiges Thema das gerade im Moment ist, findet es in diesem Wahlkampf doch nicht so eine große Rolle.
Wir haben uns ja eben verabredet, um über die Wahlprogramme zu sprechen, was da drin steht. Du hast es gesagt, Bundeswehr, Verteidigung. Inwieweit ist denn jetzt das, was dort steht, durch die vergangenen 10 Tage überholt worden? Also einfach, weil wir beide den Eindruck haben, dass die Welt, wie wir sie bisher kannten, die transatlantische Welt, ich möchte nicht sagen, vom Kopf auf die Füße gestellt worden ist, aber auf jeden Fall sich ganz deutlich verändert hat.
Ja, und das spiegeln natürlich die Wahlprogramme nicht wider, weil sie alle abgeschlossen wurden, bevor das wirklich so in seiner Deutlichkeit klar wurde. Also mir ist es, als ich jetzt noch mal reinguckte, vor allem bei der Union ganz deutlich geworden, weil da gibt es so eine Passage, da heißt es zur Ukraine, man wolle in enger Abstimmung mit den USA eine gemeinsame Strategie entwickeln, um die Ukraine in ihrem Streben nach Frieden, Freiheit und Sicherheit zu unterstützen. Und da geht es um glaubhafte Sicherheitsgarantien. Da geht es um die Frage der Rolle der NATO, aber alles immer in enger Abstimmung mit den USA. ja, und wo ist jetzt diese enge Abstimmung mit den USA? Im Moment sitzen die Europäer, der europäische Teil der NATO, gar nicht mit am Tisch. Es heißt immer wieder, ja, ihr werdet schon noch gefragt. Man will irgendwie wissen, was könnten die Europäer liefern an möglicherweise Truppen, die den Frieden absichern sollen, wenn es überhaupt irgendwann Friedensverhandlungen gibt. Das ist ja alles noch total in der Schwebe. Und deswegen ist eigentlich etwas, worauf diese Wahlprogramme vor allem von der Union, der SPD, den Grünen und der FDP gesetzt haben, nämlich dieses enge transatlantische Verhältnis, eigentlich gar nicht mehr existent. Man sieht bei SPD und Grünen, dass sie das schon ein bisschen vorhergesehen haben, weil da steht drin, ja, auch wenn das Verhältnis vielleicht mal nicht so gut sein sollte, müssen wir den europäischen Pfeiler stärken und wir müssen trotzdem mehr für die Verteidigung tun, müssen eigenständiger werden. Die FDP sagt dann, egal wer in den USA regiert, wir müssen immer das transatlantische Verhältnis als unsere große Säule haben. Aber alle wurden da von den Aktualitäten wiederholt. Ich glaube, wen es eher bestätigt haben könnte, sind Parteien wie das BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht und die Linkspartei, die eigentlich die NATO sowieso nicht in einer so großen Rolle sehen wollen.
Eine Forderung, mit der wir uns ja auch hier schon bei Streitkräfte und Strategien viel beschäftigt haben, ist ja dieses NATO-Ziel, mindestens 2% der eigenen Wirtschaftskraft in Verteidigung zu stecken. Und das kommt ja auch in dem Wahlprogramm vor. Also wir wissen, Donald Trump hat jetzt inzwischen gesagt, bis zu 5%. Aber wie findet sich dieses Thema da wieder?
Also da gehen auch wieder diese Parteien der Mitte drauf ein. Also Union sagt ganz klar mindestens 2%, möglicherweise auch mehr. Die SPD bekennt sich da auch dazu. Die Grünen ebenfalls zu dem 2%-Ziel deuten an, dass es auch mehr sein könnte. Robert Habeck hatte ja bereits schon mal von 3,5% gesprochen. Übrigens wie auch der Verteidigungsminister Pistorius, der aber wiederum seine Partei nicht wirklich hinter sich weiß und den Kanzler auch nicht. Wo gar keine Prozentzahl erwähnt wird, ist bei der AfD und bei BSW und Linkspartei heißt das ganz klar, wir wollen das Geld nicht ausgeben, keine 2% des Bruttoinlandsprodukts, im Gegenteil deutlich weniger für Verteidigung. Wo ich finde, wo es wirklich interessant wird, ist, wie man das eigentlich finanzieren will. Dazu äußern sie sich nämlich wirklich nicht eindeutig. Das sind die Grünen die einzigen, die ganz klar bekennen, das können wir aus dem laufenden Haushalt gar nicht stemmen, wenn das mehr werden soll. Da müssen wir möglicherweise Schulden aufnehmen. So weit gehen andere Parteien nicht. Es wird höchstens mal angedeutet, naja, vielleicht könnte man eine europäische Form der Finanzierung finden, wie die aber aussehen soll. Auch da sind eigentlich nur die Grünen sehr deutlich, die sich auch eben ein Verschuldungsprogramm auf europäischer Ebene vorstellen könnten. Die Union sagt nur, ja, europäisch wäre gut, aber wie, darüber müsse man dann reden.
Müssen wir reden dann nach der Wahl, nach dem Wahlsonntag. Und nochmal zur Einordnung mit diesen 2%. 1% ist ja ungefähr 42 Milliarden Euro, wenn man das auf unser Wirtschaftswachstum hier in Deutschland bezieht. Das heißt also, bei 2% sind es dann schon gut 80, 84 Milliarden Euro. Und dann über 3%, da sind wir schon bei 120 Milliarden Euro, bei einem Bundeshaushalt von insgesamt knapp 500 Milliarden Euro, zeigt das einfach auch nochmal die Dimension, die da möglicherweise auf uns zukommt. Wir müssen gucken, wie das jetzt alles weitergeht, auch was den Angriffskrieg gegen die Ukraine angeht. Das ist ja ein Thema, was seit dem Beginn der russischen Großinvasion gegen die Ukraine vor knapp 3 Jahren eine sehr, sehr große Rolle bei uns in Deutschland spielt. Ist das auch in den Wahlprogrammen zu finden bei allen Parteien?
Ja, das ist auf jeden Fall bei allen Parteien zu finden. Nur wie man sich halt positioniert, ist dann eben auch wieder unterschiedlich. Wobei auch da verläuft eigentlich die Grenze tatsächlich auch wieder zwischen den Parteien. Auf der einen Seite, die sich ja selber die Parteien der Mitte nennen, Union, SPD, Grüne und FDP. Und auf der anderen Seite vor allem BSW und Linkspartei. Und immer ein bisschen in einer Sonderrolle die AfD. Bei den Parteien der Mitte ist ganz klar, es ist ein russischer Angriffskrieg. Russland ist der Gegner, Russland ist der Verursacher. Der Ukraine muss geholfen werden, humanitär, mit Wirtschaftsunterstützung und auch militärisch. Das sieht bei Linkspartei und BSW ganz eindeutig anders aus. Die wollen im Prinzip keine Waffen liefern in Kriegs- und Krisengebiete. Allerdings, wenn man dann so genauer reinguckt, die Linkspartei spricht zum Beispiel davon, wenn man Frieden versucht herbeizuführen, wenn es Friedensverhandlungen gibt, müsse es aber trotzdem belastbare Sicherheitsgarantien geben. Davon spricht zum Beispiel das BSW überhaupt nicht. Die sagen auch, man solle wieder Handel treiben mit Russland. Also da gibt es so Nuancen, die dann doch ein bisschen anders sind. Bei der AfD ist es ganz klar, die geht knallhart nach vorne, sagt, sie wollen eine neutrale Ukraine, wollen eine Wiederaufnahme der Beziehungen zu Russland und gehen an einer Stelle, finde ich, sehr viel weiter als andere Parteien, weil sie machen nämlich die Hilfe für die Ukraine direkt verantwortlich für die Schwäche der Bundeswehr, indem sie sagen, wir haben so viel Material abgegeben und so viel Rüstungsgüter an die Ukraine, dass wir deswegen in Deutschland schwach sind für die Landesverteidigung. Und auch, wir haben unsere Soldaten, unsere Truppe über die Maßen belastet, indem wir ukrainische Soldaten ausgebildet haben. Das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Sowas würde man bei den anderen Parteien nie finden.
Also sehr nationaler Ansatz, ja, der AfD.
Extrem nationaler Ansatz.
Und dann Bundeswehr, du hast es genannt, Zustand der Bundeswehr. Wie findet sich die Bundeswehr und was dafür getan werden muss oder auch nicht in den Wahlprogrammen wieder?
Auch da wieder eine ähnliche Situation. Also eigentlich ist die Analyse, dass es um die Bundeswehr nicht so super toll bestellt ist, dass Personal fehlt, dass die Ausrüstung nicht so toll ist. Das ist eigentlich durch alle Parteien hindurch ähnlich. Also diese Bestandsaufnahme, wo die Defizite liegen und so, da ist man gar nicht so weit voneinander entfernt. Nur sozusagen, was man dann tun muss. Also die herkömmlichen Parteien, die sagen dann alle, ja, wir müssen da ganz viel Geld reinstecken und die muss moderner werden. Wir müssen die stärken, damit wir eine größere Rolle in der NATO spielen können. Auch das ist etwas, worüber man sich einig ist. Während dann zum Beispiel eben BSW und Linkspartei eigentlich eine kampfbereite Armee gar nicht als notwendig ansehen. Die wollen sich mehr für Abrüstung und Entspannungspolitik einsetzen. Die Linkspartei spricht sogar davon, dass sie eine strukturell nicht angriffsfähige Verteidigungsarmee haben. Will. Also da geht es dann wirklich nur noch um Landesverteidigung, so klein beieinander wie irgendwie möglich. Das ist bei Union, SPD, Grünen und FDP ganz anders. Die beschreiben die Gefahr, die aus Russland kommt und dass man sich darauf vorbereiten muss, dass man eher weniger Zeit als mehr Zeit hat, um verteidigungsfähig zu werden. Es gibt ja nun immer wieder diesen umstrittenen Begriff von Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister, kriegstüchtig zu werden. Das verwenden nicht alle, aber zumindest heißt es, verteidigungsfähig zu sein, kampffähig zu sein, gut aufgestellt zu sein mit modernen Ausrüstungen. Also da sind sich die Parteien eigentlich einig. Nur die Frage ist immer, woher kommt das Geld?
Ja, woher kommt das Geld? Und der andere Punkt bei der Bundeswehr ist, woher kommen die Leute? Woher kommen die Soldatinnen und Soldaten? Und da hat jetzt ja die Kanzlerkandidatin der AfD, Alice Weidel, gestern Abend überrascht damit, dass sie sich für eine Wehrpflicht ausgesprochen hat für junge Männer für eine Dauer von 2 Jahren. Ich glaube, da sind doch einige so aufgemerkt und haben gesagt, oh, ups, was ist das denn? Aber wie sieht es generell aus mit Wehrpflicht, Wehrdienst, Dienstpflicht in den Programmen?
Ja, also in dem Programm, da geht die AfD nicht so weit, weil da wird es konkret nicht erwähnt. Sie ist für eine Rückkehr zur Wehrpflicht und weil es im Gesetz stehe, eben auch den Ersatzdienst. Also so steht es im Programm drin. Die Union möchte auch nach und nach zurückkommen zur Wehrpflicht und die wieder einsetzen. Macht es mit der Perspektive auf ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Gibt zu, es müsste eine lange Übergangsphase dabei geben. Die SPD, es fällt einem immer ein bisschen schwer, sich genau vorzustellen, was das eigentlich heißt. Die will keine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, spricht von einem neuen flexiblen Wehrdienst. Das ist ein Zitat, der freiwillig sein soll. Gleichzeitig will man es aber verpflichtend machen, dass man sich melden muss. Verpflichtend für junge Männer, nicht verpflichtend für junge Frauen, aber die sollen sich eigentlich auch melden. Musterung ist dann nicht verpflichtend. Also es geht alles so ein sehr kompliziertes Konstrukt.
Pistorius-Linie, also das, womit er sich nachher durchsetzen konnte.
Das skandinavische Modell, was eigentlich hätte abgestimmt werden sollen, was aber aufgrund des Bruchs der Koalition nicht mehr zustande kam. bei den Grünen eindeutig gegen Wehrpflicht, aber auch eine klarere Erfassung. Genauso bei der FDP gegen Wehrpflicht, dafür aber ein nationales Register, um die Wehrerfassung zu machen. Weil alle sehen das wirklich als ein großes Problem, dass man einfach gar nicht weiß, wen könnte man eigentlich ansprechen. BSW und Linkspartei, ich denke, das überrascht jetzt auch nicht weiter, sind gegen eine Wehrpflicht.
Hab vielen Dank, liebe Claudia. Vielen Dank für deine Zeit. Und schön, dass wir das zusammen gemacht haben. Das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Claudia Buckenmeier und Anna Engelke. Und ich freue mich, wenn am Wochenende viele Menschen zur Wahl gehen. Wer am Sonntag abends unterwegs ist und nicht vor dem Fernseher die Ergebnisse verfolgt, der kann auch ganz bequem die Sondersendung in der ARD-Audiothek hören. Mit allen Infos hier aus dem ARD-Hauptstadtstudio direkt aus Berlin. Einfach die kostenlose App herunterladen und um 17:05 beginnt dann ARD Wahl aktuell die Entscheidung live im Radio. Und bis dahin empfehle ich noch einen spannenden Podcast über die Ukraine.
Hi, ich bin Janina Werner vom Weltspiegel Podcast und jede Woche sprechen wir mit den Korrespondenten und Korrespondentinnen der ARD zu einem Thema aus dem Ausland aus verschiedenen Perspektiven. Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wollen wir wissen, was bedeutet es, wenn 3 Jahre lang nachts Sirenen aufheulen wegen Luftalarm. Unsere Korrespondenten Rebecca Barth und Vassili Golod erzählen uns außerdem, wie es sich anfühlt für die Bevölkerung, wenn in Riad Russen und Amerikaner über die Zukunft des Landes verhandeln, ohne die Ukraine. Wenn ihr euch für die Hintergründe und Zusammenhänge von Politik, Krisen und Kultur weiterer Länder interessiert und ihr auch wissen möchtet, was die Menschen dort gerade bewegt, dann hört doch mal in die Folge vom Weltspiegel-Podcast rein, abonniert uns dort, wo ihr gerne Podcasts hört, zum Beispiel gibt's uns in der ARD-Audiothek. Unsere aktuelle Folge zur Ukraine findet ihr auf dem Link in den Shownotes.